Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mir wurde gesagt, 2 Stunden ist in Ordnung. Nee, also so lang predige ich natürlich nicht. Aber ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und wir werden gemeinsam ins Alte Testament gehen. Und zwar ins Buch Daniel. Und bevor wir Daniel 4 aufschlagen, möchte ich euch kurz eine Begebenheit erzählen. Am 15.04.1912 sank das Schiff, das man als unsinkbar bezeichnet hatte. Und als die Titanic sank, vorher, als sie noch im Hafen war, wurde einer der Matrosen gefragt. Und er sagte, Gott selbst könnte dieses Schiff nicht versenken. Und was uns ein bisschen die Geschichte der Titanic zeigt, ist, dass der Hochmut des Menschen immer nach dem Äußersten strebt, sich über Gott selbst zu erheben. Erstens ist kein Mensch vor Hochmut geschützt und zweitens kann der Stolz eines Menschen einen sehr, sehr hohen Preis kosten. Ob das jetzt größere Dinge in der Weltgeschichte sind, ja, ob es in Kriegen sich äußert, aber auch ob es in der Familie ist, in Streit, in irgendwelchen Problemen. Und ich möchte mit euch Daniel 4 lesen, das ist eine relativ bekannte Geschichte. Daniel 4 dürft ihr aufschlagen, wir werden tatsächlich das ganze Kapitel quasi mit zusammen durcharbeiten, aber werden die Verse immer so häppchenweise lesen, also nicht direkt gleich am Stück. Wir werden uns heute quasi mit dem Niedergang von Nebukadnezar beschäftigen. Also ihr dürft, soweit ihr eine Bibel habt, sehr gerne aufschlagen, Daniel 4, die Verse zunächst mal 1 bis 5. Und ich lese allerdings schon in Kapitel 3, denn bei manchen Übersetzungen ist es so, dass in Kapitel 3 quasi die Verse 31 bis 33 quasi in Kapitel 3 verschoben wurden. In manchen Übersetzungen ist es in Kapitel 4. Ich lese quasi ab Kapitel 3. Nebukadnezar, der König allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen. Friede euch in Fülle. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder mitzuteilen, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich habe die meiste Zeit meines Glaubenslebens, ich bin noch nicht so alt, war ich eigentlich immer im Neuen Testament hauptsächlich unterwegs. Und ich habe jetzt vermehrt angefangen, das Alte Testament zu lesen und das war eine gute Entscheidung. Ich finde mich immer wieder in den Personen im Alten Testament. Und gerade das Buch Daniel bin ich jetzt schon eine ganze Weile drin. Und es ist sehr, sehr spannend. Und was hier schon sehr, sehr spannend ist, dass wir eine direkte Einleitung haben von Nebukadnezar. Also Nebukadnezar öffnet quasi dieses Kapitel. Und das ist was im Alten Testament schon eher selten ist, weil wir haben hier eine Ich-Perspektive von einem heidnischen König. Also er war kein Prophet oder sowas. Ja? Wir haben einen heidnischen König und das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und wir finden quasi diese Art Mini-Biografie von Nebukadnezar jetzt in diesen folgenden Versen. Und das ist schon fast ein bisschen erstaunlich fürs Alte Testament. Und die Frage ist, warum schreibt er diesen Text und vielleicht auch, warum ist er abgedruckt in unserer Bibel? Ich will euch die Zeichen und Wunder verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Und er preist Gott für sein ewiges Reich und damit auch für seinen ewigen Gott. Und ich muss da ein bisschen an die Geschichte von Naaman denken, dem syrischen Hauptmann. Der war auch ein Heide und trotzdem nimmt er noch eine ganz, ganz erstaunliche Entwicklung. Er war kein Jude und trotzdem pries er am Ende den allmächtigen Herrn. Und das ist fürs Alte Mess schon was Besonderes. Und noch bemerkenswert ist ein bisschen, wenn wir uns diese Vorgeschichte nochmal zurückholen. Daniel und seine 3 Freunde, die finden sich quasi nach der Eroberung von Jerusalem in Babylon wieder im Exil. Und wie tausende andere aus dem Volk Israel sind sie jetzt in der Provinz Babel. Und Nebukadnezar führte quasi das Gericht Gottes über Israel aus. Und sie werden dann in Kapitel 1 quasi umerzogen. Also ein bisschen, ja, wie man es halt heutzutage so macht, im Sinne vielleicht ähnlicher ja, Propaganda vielleicht ein bisschen. Sie werden ihr neues Land eingeschult, sie werden umerzogen, das neue Gedankengut, neue Götter, neue Kultur, neue Namen. Dann in Kapitel 2 erlebt Nebukadnezar seinen ersten so Traum von der Statue und den Weltreichen, die dann niemand deuten kann außer Daniel. Und dann befinden sie sich plötzlich, sag ich jetzt mal, in hohen politischen Ämtern. sind quasi auf der Weltbühne der Macht. Und in Daniel 3 kommt es dann zu dem großen Höhepunkt, dass Nebukadnezar sich selbst sein großes Standbild baut, sein goldenes. Und ziemlich wahrscheinlich war dieses Standbild eine Replika von sich selber oder ein Bild seiner eigenen Person, und das alle Beamten des Staates dann anbeten sollten. Und Daniels Freunde verweigern den Götzendienst und werden anschließend in den Feuerofen geworfen und werden durch Gottes Hand gerettet. Und Daniel 3 schließt dann mit den Worten von Nebukadnezar: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat. Und dann erfolgt sogar ein Gesetz, dass niemand diesem Gott spotten darf, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser, Vers 29. Das ist eigentlich schon Daniel 1 bis 3 ist schon ein bisschen gewaltig, was eigentlich hier bei Daniel und Nebukadnezar passiert. Und jetzt könnte man meinen, nach diesen Versen, der Nebukadnezar hat es verstanden. Der hat verstanden, wer Gott ist. Er hat verstanden, dass das ja was Gewaltiges ist, was auf sein Leben Einfluss hat. Aber Nebukadnezar lebte sorglos in seinem Haus. Und vermutlich waren zu diesem Zeitpunkt seine letzten Feldzüge, die er geführt hat, gegen Ägypten beispielsweise schon vorbei. Und nachdem das Buch Daniel etwa 605 vor Christus quasi einsetzt, und die Feldzüge, die waren schon gegen 570 vor Christus, sagen manche Ausleger, dass zwischen dem Feuerofen und der jetzigen Geschichte etwa 20 bis 30 Jahre liegen könnten. Und so oder so, Gott begegnet Nebukadnezar mehrmals. Auch in diesen 20 bis 30 Jahren. Aber das ganz Entscheidende ist bei Nebukadnezar, es hatte keinen Einfluss wirklich auf sein Leben. Und es ist ein Beispiel dafür, dass Wunder und Zeichen nicht für die Errettung notwendig sind. Und ich glaube, ich könnte euch das bei Nebukadnezar so vorstellen. Er hatte diese gewaltige Situation mit dem Feuerofen. Stellt euch mal ein Liebespaar vor. Ja, manche von euch sind ja verheiratet. Die Frau sagt, ich liebe dich. Und der Mann sagt, ich weiß. Und die Frau sagt wieder, ich liebe dich wirklich. Und der Mann sagt, ich glaube dir schon. Ich glaube, so ähnlich war es bei Nebukadnezar und Gott auch. Ja? Ich denke, Nebukadnezar hatte zwar Gott erkannt und er hatte gesehen, zu was er in der Lage ist, aber es hatte keinen wirklichen Effekt auf sein persönliches Leben. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu Daniel. Daniel, über ihn lesen wir in Kapitel 1, Vers 8, dass er Gottes Wort in seinem Herzen aufbewahrt hatte. Also Daniel hatte eine wirkliche Beziehung zu seinem Herrn Gott. Und er ließ sein Leben wirklich von Gott leiten. Aber Nebukadnezar, der glaubte an Gott, er wusste, dass es Gott gibt, aber hat ihn dazugestellt zu seinen anderen Götzen. Er sagt sogar, ein so mächtiger Gott darf gar nicht erzürnt werden. Und so sind viele Menschen. Sie akzeptieren Gott, sie glauben vielleicht sogar an ihn, aber es ist nur ein Teil ihres Denkens oder nur ein Teil ihres Weltbildes. Aber das reicht nicht aus. Denn wenn Gott in deinem Herzen keinen Platz hat, dann findet sein Wort in deinem Leben auch keine Anwendung. Und wir lernen hier von Nebukadnezar, dass eine echte Beziehung zu Gott eine Veränderung unseres Herzens braucht. Und es nützt auch nicht, sage ich jetzt mal, nur in die Gemeinde zu kommen und hier zu sein, weil man es halt muss oder weil man es gewohnt ist. Und die Frage, die müssen wir uns schon ehrlich stellen: Warum folgen wir Jesus nach? Ist es wirklich aus deinem Herzen, wie bei Daniel, oder ist es aus Gewohnheit oder weil du weißt, dass es Gott gibt, wie bei Nebukadnezar? Nebukadnezar ehrte Gott sogar in gewisser Weise, aber er hat nur die Person von Gott akzeptiert, aber es hatte keinen direkten Einfluss auf sein persönliches Leben. Und das sehen wir auch daran, dass er Daniel zum Beispiel hier immer noch Belsazar nennt und damit quasi den Baal, der ja in dem Namen von Daniel drinsteckt, immer noch quasi die Ehre gibt. Und so sind manche Christen. Sie meinen, Gott nachzufolgen, aber sie akzeptieren vielleicht nur sein Erlösungswerk. Es bleiben vielleicht Karriere, Partnerwahl, Reichtum, Erfüllung in bestimmten Dingen oder Hobbys, wo Gottes Meinung unerwünscht ist. Und die Frage ist, gibt es solche Dinge in deinem Leben? In meinem Leben gibt es. Es gibt immer wieder Dinge in meinem Leben, wo ich mich selber dran klammere, ja, an meiner persönlichen Überzeugung, wie das jetzt laufen muss. Aber Gott nachzufolgen bedeutet wirklich die Aufgabe von allen Dingen. Und vor dieser Falle müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen in Acht nehmen, weil gerade der Wohlstand verleitet uns oft dazu, genau in diesen Schlendrian, sag ich mal, hineinzufallen und so sorglos zu leben, Und wir sind ja gerettet und wir gehen in die Gemeinde, aber Gottes Wort ist nur ein Teil unseres Lebens. Die Gemeinde ist vielleicht nur ein Teil unseres Lebens. Gott ist nur ein Teil, so wie die Arbeit ein Teil ist, so wie Schule nur ein Teil ist, Hobbys, Freizeit, was auch immer. Aber Gottes Anspruch ist ein anderer an uns. Er möchte dein Leben sein. Er möchte mein Leben sein. Er möchte, dass er das Ziel meines Lebens ist. Und wie heute einfach auch, greift Gott hier in das Leben von Menschen ein, um sie genau daran zu erinnern, um sie wachzurütteln. Und in diesem Falle geschieht das hier durch einen Traum. Und jetzt lesen wir die Verse. Aus Kapitel 2, und zwar die Verse 1 bis 16. Daniel 4, die Verse 1 bis 16 zunächst. Ich, Nebukadnezar, wohnte ruhig in meinem Haus und hatte Gedeihen in meinem Palast. Ich sah einen Traum, er erschreckte mich, und Gedanken auf meinem Lager und Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und von mir wurde Befehl gegeben, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, damit sie mir die Deutung des Traumes kundtäten. Darauf kamen die Wahrsagepriester, die Sterndeuter und die Chaldäer und die Wahrsager herbei, und ich trug ihnen den Traum vor, aber sie taten mir seine Deutung nicht kund. Und zuletzt trat vor mich Daniel, dessen Namen Belsazar ist, nach dem Namen meines Gottes und in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und ich trug ihm den Traum vor. Belsazar, du Oberster der Wahrsagepriester, da ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis dir zu schwer ist, so sage mir die Gesichter meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Was nun die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, so sah ich Folgendes. Und siehe, ein Baum stand inmitten auf der Erde, und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und stark, und seine Höhe reichte bis an den Himmel, und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich, und es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen, und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich sah in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager. Und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel herab. Er rief mit Macht und sprach so: Haut den Baum um und schneidet seine Zweige weg, streift sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Die Tiere unter ihm sollen wegfliegen und die Vögel wegfliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln aus Eisen und Kupfer im Gras des Feldes. Und vom Tau des Himmels werde er benetzt, und mit den Tieren habe er Teil am Kraut der Erde. Sein menschliches Herz werde verwandelt und das Herz eines Tieres werde ihm gegeben. Und 7 Zeiten sollen über ihm vergehen. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen, und du, Belsazar, sage seine Deutung, da alle Weisen meines Königreichs mit dir die Deutung nicht kundzutun vermögen. Du aber vermagst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Da entsetzte sich Daniel, dessen Name Belsazar ist, eine Zeit lang, und seine Gedanken ängstigten ihn. Der König hob an und sprach: Belsazar, der Traum und seine Deutung ängstige dich nicht. Belsazar antwortete und sprach: Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und deine Deutung deinen Feinden. Soweit mal. Gott greift ein in Form eines Traumes, und wenn Gott Menschen erinnert, auch bei uns manchmal im Leben, dann kann das schon mal Angst hervorrufen. In Gottes Gegenwart zu sein, kann schon mal in gewisser Weise Gottesfurcht auslösen. Und das ist nichts Schlechtes. Ja. Die Furcht Gottes ist nichts Schlechtes. Nebukadnezar hat diesen Traum, und vielleicht geht es euch manchmal auch so wie bei mir, dass wenn ich ins Bett gehe, manchmal ich versuche zu schlafen, und es sind aber Dinge, die zwischen Gott und mir liegen und ich nicht ausgeräumt habe, dass es mir manchmal schwerfällt einzuschlafen. Das gibt's. Und manchmal muss ich dann spät abends nochmal aufstehen und Gott erst um Vergebung bitten für manche Dinge, um diese Unruhe, die der Geist in mir auslöst, entgegenzutreten. Der Heilige Geist schenkt uns Unruhe, damit wir Sünde bereinigen können oder vielleicht auf Sünde auch aufmerksam werden. Und das Spannende ist, dass Nebukadnezar zunächst erstmal die ganzen anderen Traumdeuter ruft, aber nicht Daniel. Und obwohl die beim letzten Mal in Kapitel 2 auch schon nicht helfen konnten, ruft er die wieder zuerst, obwohl er weiß, dass in Daniel, wie er sagt, der Geist der heiligen Götter ist. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil eigentlich hätte er gleich wissen können, dass Daniel es sagen kann, sagt er ja selber, aber er ruft erstmal die anderen. Und vielleicht sind wir manchmal ganz ähnlich. Wir laufen zuerst mal zu den Menschen hin, wo wir wissen, dass die etwas sagen, was wir vielleicht selber hören wollen. Wir laufen auch gern zuerst zu den Menschen, die uns das sagen, was wir hören wollen. Aber er landet dann doch wieder bei Daniel, und wo er weiß, dass vielleicht die Wahrheit, die er zu hören bekommt, nicht die Wahrheit sein wird, die er gerne hören möchte. Und dieser Traum, den er hat, das ist schon ein bemerkenswerter Traum, weil es ist ein schöner und großer und mächtiger Baum. Und das ist erstmal eigentlich eine schöne Sache. Gut, ich bin selber Förster. Wenn du es dann so liest, das ist schon was Schönes, wird sehr positiv beschrieben. Das war ein gewaltiger Baum, sichtbar bis an die Enden der Erden. Und er hat allen Vögeln und Tieren Speise und Schutz geboten. Und dann steigt plötzlich eben dieser Engel oder dieser Wächter herab vom Himmel und überbringt die Botschaft, dass der Baum gefällt werden soll. Dieser Baum war Nebukadnezar. Und ich finde es beachtlich, dass Nebukadnezar bzw. sein Reich hier gar nicht so negativ dargestellt wird, weil sein Reich hatte durchaus reichlich Nahrung für alle Menschen. Es bot einer Vielzahl von Völkern Frieden und Versorgung. Und das ist schon eine gewisse Pracht. Und es wird hier schön beschrieben, wie das Laub ja, oder die auch sehr schön ist. Nebukadnezar hatte ein vermeintliches, friedliches Weltreich geschaffen, was bis an die Enden der Erde reichte. Und unsere Wahrnehmung auf die Geschehnisse in dieser Welt, insbesondere wenn es um Politik geht, kann vielleicht eine ganz andere sein als Gottes Blick. Menschlich gesehen war das ein richtig schöner Baum. Es war ein gutes Friedensreich, es war ein gutes Reich für viele Völker. Aber Gottes Blick auf dieses Reich war ein anderes. Er hat einen hochmütigen König gesehen. Und Gott schickt diesen Boten, um diesen Ratschluss dann zu verkünden. Nebukadnezar soll wie ein Baum zur Erde fallen, gedemütigt und erniedrigt. Sein menschliches Herz wird durch eine Art Psychose quasi so eine Art Geisteskrankheit zu einem tierischen Herz werden. Und es gibt tatsächlich so eine Krankheit, die nennt man Zoanthropie. Das ist eine Art schwere Geisteskrankheit, in der Menschen im Sinne wirklich zum Tier werden, das Verhalten annehmen und sich selbst dann wie ein Tier verhalten. Und da lesen wir jetzt mal weiter in den Versen 21 bis 24. Da sagt Daniel Nebukadnezar dann eben diese Deutung. Dies ist die Deutung, o König, und dies der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben wie den Rindern und dich vom Tau des Himmels benetzt werden lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, den Wurzelstock des Baumes zu lassen, dein Königtum wird dir wieder zuteil werden, sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Ungerechtigkeiten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Friede Dauer haben soll. 7 Zeiten sollen vergehen, wahrscheinlich 7 Jahre. Und im Anschluss soll Nebukadnezar sein Reich wieder erlangen. Und die Grundlage quasi seines Königreichs, sein Wurzelstock, wird quasi weiterhin vorhanden sein. Und die Frage, warum das Ganze, Vers 14 eben, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, und die Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Und es ist eine ganz spannende Aussage, die danach dann noch folgt, dass im Rat der Wächter beschlossen wurde. In Daniel 10 lesen wir mal von Michael, der gegen den Fürst von Persien auszieht und quasi eine Art bösen Engel. Ich glaube, es zeigt uns einfach nur, gerade hier in Daniel, wie viel mehr in der unsichtbaren Welt passiert, von der wir vielleicht gar nicht so wovon wir einfach nicht viel Ahnung haben. Ja. Und wie viel in der unsichtbaren Welt auch gekämpft und passiert. Und gleichzeitig trotzdem, selbst wenn der Engel als Bote Gottes etwas tut, dann ist es etwas, was Gott vorher befohlen hat. Und er ist immer noch der Urheber der Entscheidungen. Und die Engel, die segnen ja quasi nicht Gottes Aufträge ab, sondern es geht hier immer noch um Gottes Ehre. Er herrscht über das Königreich der Menschen, er ist der Höchste. Und das muss Nebukadnezar oder soll Nebukadnezar hier erkennen. Und manchmal verstehen wir vielleicht genau das nicht, warum Gott solche Menschen wie Nebukadnezar überhaupt erst eingesetzt hat. Also wenn wir so auf die Weltpolitik schauen, dann glaube ich, gäbe es vieles, was jeder von uns gerne ändern würde, an bestimmten Leuten. Ja? Vielleicht sagst du jetzt, ein Olaf Scholz, der ist schon schlimm, ja? Aber der geht ja noch. Aber was mit anderen Diktatoren? Aber Gott bleibt souverän. Er setzt ein und er setzt ab und er gibt die Macht, wem er will. Und Gottes Gedanken sind höher, auch mit unserer Regierung. Aber ich möchte zu drei Dingen kommen, die wir hier von Daniel lernen. Das erste ist, Daniel hat Mitleid. Ihr müsst euch das mal vorstellen, Daniel wurde quasi weggebracht aus seinem Heimatland, wurde entführt, war quasi im Exil, hat gesehen, wie sein Volk im Krieg gestorben ist und er wurde weggeführt. Und er wurde quasi umerzogen oder sollte umerzogen werden. Und jetzt soll er dem Drahtzieher des Übels seines Volkes Gottes Botschaft verkündigen. Und ich habe mir gedacht, da musste ich ein bisschen an Jona denken. Ich weiß nicht, wie Daniel da vielleicht zuerst drüber gedacht hat. Vielleicht hat Jona hat sich gedacht, die da in Ninive ganz bestimmt nicht. Und vielleicht wären wir, wenn der Daniel gewesen sind, ähnlich unterwegs gewesen. Vielleicht haben wir gesagt, dem da, endlich geht's ihm an den Kragen. Endlich kommt Gottes Gericht über Nebukadnezar. Daniel hätte sich sagen können, jawohl, jetzt schlägt Gott endlich zurück. Jetzt wird dem Kriegstreiber da mal ein Ende gebreitet. Der hat mein Volk erobert und jetzt wird er zum Ochsen. Passt doch. Aber was ich ganz bemerkenswert finde hier in Daniel, dass er in Vers 16 starr wird, als er den Traum hört und er erschrickt und er sagt, ich wünsche mir, dass dieser Traum deine Feinde trifft. Und das ist schon was, was ich sehr spannend finde an Daniel. Er hat quasi eine Beziehung zu seinem Eroberer, da ist sogar Mitgefühl. Und er kannte Nebukadnezar mittlerweile ja auch. Sie haben ja einiges an Jahren miteinander verbracht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie vielleicht dicke Freunde waren, aber es war auf jeden Fall ein gewisser Respekt war vorhanden. Und da ist Erbarmen für jemanden, der es nicht verdient hat. Und das ist das Gegenteil von Stolz, Demut. Und da sehen wir auch, dass Demut nicht nur heißt, ich bin nicht stolz, sondern Demut auch ein aktiver Schritt ist auf eine Person hin. Daniel hat Erbarmen für diesen Sünder. Und daran sollten wir uns erinnern, wenn wir das nächste Mal über Menschen urteilen, die vielleicht ein bisschen andere Meinung haben wie wir, ob es jetzt theologischer Hinsicht ist oder was auch immer, wenn der Bruder oder die Schwester nicht ganz perfekt ist. Oder wenn wir in der Evangelisation sagen, dem oder dem, ja, den will ich jetzt im Himmel nicht vielleicht unbedingt wiedersehen. Der da, der wird Gottes Botschaft sicher nicht annehmen. Den da oder den da, den soll es mal treffen. Daniel hat dieses Erbarmen für Sünder und ich denke, wir sehen das sehr, sehr gut auch bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus später. Und wir sehen hier auch in Daniel, du musst eine Beziehung zu Menschen aufbauen, wenn du sie erreichen möchtest. Und mit den Leuten reden ist eine der Grundelemente der Gemeinde. Wenn Kommunikation in der Gemeinde nicht vorhanden ist, dann kann Beziehung auch nicht funktionieren. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht die Kommunikation bei euch in der Gemeinde aus? Weil Zurechtweisung und Korrektur, die wir alle brauchen, nehmen wir nur von der Person an, mit der wir wirklich eine Beziehung haben. Ermutigung wird nicht ernst genommen und Korrektur ist gleich, der mag mich nicht. Daniel hat aber dieses Mitleid für einen heidnischen König. Das zweite ist, Daniel sagt die ganze Wahrheit. In seiner Demut, sag ich mal, hatte Daniel einen relativ schweren Job, er musste die Wahrheit sagen. Ob es der Prophet damals war, ob es der Prediger heute ist, ob es der Evangelist am Büchertisch ist, ob es der Kinderstundenmitarbeiter ist oder ob es Eltern sind für ihren Kindern. Persönliche Gespräche mit Freunden. Wir dürfen nicht nach Menschen reden. Was sie gerne hören wollen, was spannend klingt, was gut klingt, wird schon wieder. Das, was sie hören wollen, das, was vielleicht sogar Streit vermeidet um den Frieden willen. Nein, wir müssen die Wahrheit verkünden. Ganz egal, was es für uns bedeutet. Aber mit Liebe, nicht in Arroganz. Und da gehört nun mal Gericht dazu. Wir dürfen, glaube ich, wenn wir zum Beispiel mit Ungläubigen reden, nicht versuchen, ein schöneres Leben mit Gott zu verkaufen. Es ist schöner, mit Gott zu leben, brauchen wir gar nicht reden. Aber es ist kein Weg zu einem, es ist, wenn wir an das Gericht Gottes denken, das da kommt, dann müssen wir den Leuten auch sagen, was sie nicht hören wollen. Und das ist, dass sie Sünder sind und dass das Gericht uns alle treffen wird. Und ohne ein Gericht macht ein Retter keinen Sinn. Und vielleicht war es bei Daniel genau so, dass er sich gedacht hat, wenn ich jetzt das Gericht Gottes ihm verkünde, dem König, dann bin ich tot. Vielleicht war das die Gefahr, in der Daniel vielleicht gelebt hat, aber er wollte ihm die Wahrheit sagen. Und da muss ich ein bisschen denken an Elia vor Ahab und Isabel oder ob es Nathan vor David war, Paulus vor Felix oder Jesaja vor Hiskia oder Johannes dem Täufer vor Herodes. Und sie haben alle die Umkehr von der Sünde gefordert und die Wahrheit gesagt, dass sie sonst das Gericht Gottes treffen wird. Und Warren Wiersbe sagt dazu, Prediger, die ihre Botschaften zur Freude der Menschen zurechtschneidern, werden niemals den Segen Gottes erfahren. Und ich denke, bei uns ist es ganz ähnlich, wenn wir mit Leuten, wenn wir mit Menschen aus der Familie oder wie auch immer reden. Daniel war ganz anders als die Wohlstandsprediger unserer heutigen Zeit, die irgendwelche Dinge verschwatzen oder die irgendwelchen Zuhörern Honig um den Mund schmieren, um irgendwie Reichweite zu gelangen, die mit persönlichen Offenbarungen oder Träumen werben, anstatt die Wahrheit von Gottes Wort zu lernen. Und das Dritte, was ich hier von Daniel mitnehmen möchte, ist, dass Daniel seine Rolle angenommen hatte. Vielleicht wollte Daniel wieder nach Juda zurück. Es war seine Heimat. Er wollte dahin zurück. Weg aus Babylon. Aber ich glaube, dass Daniel auch irgendwann akzeptiert hat in seinem Leben, dass Gott mit ihm etwas vorhat. Dass Gott ihn als Figur im Weltreich Babylon installiert hat, um Königen der Antike sein Wort zu predigen. Und vielleicht ist es ein sehr, sehr drastischer Weg, den Daniel gehen musste, um das zu erfüllen, was Gott mit seinem Leben vorhatte. Aber vielleicht sind wir manchmal ähnlich in der Situation, dass wir denken, wir haben keine Gaben oder es gibt nichts, was wir Gott dienen könnten. Gott hat uns vergessen oder er kann mich nicht gebrauchen. Vielleicht war Daniel öfters in dieser Situation, auch im Hinblick auf die Löwengrube. Und der Zweifel ist vielleicht manchmal hochgekommen. Vielleicht kommen wir in eine Situation, ob es jetzt durch einen Nachbarn ist oder sei es durch einen Krankenhausaufenthalt oder eine Notsituation in der Gemeinde, wo Not am Mann ist. Vielleicht ist es dein Leben, was komplett unspektakulär ist. Ganz egal, Gott kann und er will dich gebrauchen als Zeuge, als Bote für sein Wort. Und jetzt gehen wir quasi zu dem Niedergang von Nebukadnezar über. In Vers 24, Daniel ringt quasi förmlich um sein Gegenüber. Er sagt, brich mit deinen Sünden. Und hier geht es auch nicht um Werksgerechtigkeit, dass jetzt Nebukadnezar das irgendwie sein Gericht aufhalten könnte, wenn er Gutes tut. Aber er ruft Nebukadnezar zur Umkehr von seiner Sünde auf. Er sagt, tu Buße, sei demütig gegenüber Gott. Das ist quasi das Evangelium im Alten Testament. Und ich muss da ein bisschen an meine Großeltern denken, die auch stockkatholisch sind. Und ich denke mir manchmal, das kannst du vergessen, da passiert nichts mehr. Das ist, manchmal scheint es aussichtslos, Menschen vom Evangelium zu erzählen. Aber Daniel ringt wirklich so förmlich um diese Seele von Nebukadnezar. Lass uns weiterlesen, Verse 25 bis 30. Wir nähern uns am Ende von dem Kapitel. Dies alles kam über den König Nebukadnezar. Nach Verlauf von 12 Monaten ging er auf dem königlichen Palast umher in Babel. Und der König hob an und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Noch war das Wort im Mund des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein und man wird dir Kraut zu essen geben wie den Rindern. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. In demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen. Und er wurde von den Menschen ausgestoßen. Er aß Kraut wie die Rinder und sein Leib wurde benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar wuchs wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Nebukadnezar hat leider nicht auf den Rat von Daniel gehört. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie in den Tagen Noahs. Ja? Die Menschen hören vielleicht Gottes Wort. Sie essen, sie trinken, sie heiraten, sie leben sorglos vor sich hin. Ich denke, so war es bei Nebukadnezar. Er baute in dieser Zeit zwei Weltwunder der Antike. Das eine waren die hängenden Gärten. Das war so eine Art pompöser, grüner Palast und die Medische Mauer. Die Medische Mauer war die Stadtmauer von Babel, die etwa 30 Meter hoch war. Und er baute eine gewaltige, schöne Stadt. Und Nebukadnezar war so ein bisschen wie der reiche Kornbauer, der endlich fertig war und sein Werk genießen wollte. Und er geht umher auf seinem Palast, die Worte von Daniel vergessen, das Gericht scheinbar irgendwo. Prediger 8, Vers 11 schreibt, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell verzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Nebukadnezar hatte 12 Monate Zeit, umzukehren. Und die Geduld Gottes mit ihm war sein persönliches Verhängnis. 120 Jahre hatten die Menschen Zeit, während Noah die Arche baute. Und 40 Jahre hatten die Juden nach der Kreuzigung Jesu Zeit, bis die Eroberung durch die Römer kam. Der Pharao hatte 9 Plagen Zeit bis zum letzten großen Gericht. Und vielleicht sagen wir, das könnte uns nicht passieren. Aber sind wir da so viel anders? Wer lässt sich von uns schon gerne verändern? Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, da hat Gott dich schon mehrmals darauf hingewiesen, da hat Gott schon mehrmals gesagt, da gibt es ein Problem. Da gibt es Sünden, die haben sich schon längst etabliert, die bekämpfst du schon gar nicht mehr. Vielleicht bist du schon selber mit dir, schon so barmherzig mit dir. Ja, so schlimm ist es ja nicht, was ich da tue. Du bist bei dir selbst mit der Sünde gar nicht mehr so genau. Dann bist du vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation. Vergiss niemals, dass die Ehre Gottes über allem steht. Und der Allerhöchste wird seine Ehre nicht beschmutzen lassen. Und das ist, glaube ich, auch eine Warnung für uns, auch wenn wir im Dienst stehen, wie wir mit Sünde umgehen sollten. Vor allem auch ich. Und vielleicht antwortet Gott nicht immer gleich, aber denkt schon auch mal an die Korinther, wo einige in der Gemeinde krank wurden oder sogar gestorben sind, aufgrund der Sünde in der Gemeinde, in 1. Korinther 11. Und ich glaube, wenn ich jetzt von mir selber spreche, dann habe ich viel zu wenig Angst vor Sünde und den Konsequenzen. Und meine Selbstliebe, das dicke Ich, ist die größte Gefahr für mein Leben und für die Gemeinde. Und ein älterer Bruder zu mir hat das in der Gemeinde gesagt, ich gehe im Oktober jetzt dann zur Bibelschule, beziehungsweise zur Pastorenhaus, und er sagt zu mir, David, die größte Gefahr bist du selbst. Wenn du sagst, ich habe kein Problem, dann kehrst der Katz. Sünde hat ihre Konsequenzen und auch die Lebenden werden eines Tages gerichtet. Auch wir müssen vor Gottes Gericht treten. Auch wenn wir von dem Gericht freigesprochen werden oder einen Fürsprecher haben, müssen wir trotzdem vor Gott treten. Und Gott ist langmütig mit Sündern, aber wenn die Zeit des Handelns für ihn gekommen ist, gibt es kein Zögern mehr, schreibt Uersby. Er hatte menschlich gesehen, Nebukadnezar, alles erreicht, aber sein Stolz und sein Hochmut, seine Selbstverherrlichung hat ihn letztendlich zu Fall gebracht. Und ein ähnliches Gericht trifft auch König Herodes Agrippa. Der wurde vom Engel des Herrn geschlagen, wurde dann von Würmern zerfressen, weil er Gott nicht die Ehre gab. Apostelgeschichte 12, Vers 7. Das Gericht traf ihn und vermutlich wurde Nebukadnezar wie so ein Tier in so einem Käfig 7 Jahre lang unter Verschluss gehalten, wie ein Ochse auf der Weide. Und ich fand hier ein Zitat von Spurgeon ganz gut. Er schreibt hier, es hat sich noch keiner seiner schönen Schwanzfedern gerühmt, den Gott sie nicht alle einzeln ausgerissen hätte. Nebukadnezar musste 7 Jahre lang Demut lernen, bis er dann umkehrt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, die Umkehr. Daniel 4, die Verse 31 bis 34. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und ihm sagen könnte, was tust du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand wieder. Und zur Ehre meines Königtums kam meine Herrlichkeit und mein Glanz mir wieder. Und meine Räte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt. Und ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke alle Zeit sind und der, die zu erniedrigen vermag, die in Stolz einhergehen. Wenn ich im Sommer abends gerne nach Hause komme, zum Beispiel von der Jagd oder so, und es ist schon dunkel, dann schaue ich gern zum Sternenhimmel hoch. Ich mag das ja gerne, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und die Sterne zu gucken. Und ich schaue dann ein bisschen nach Sternbildern und ich sehe diese gigantische Milchstraße, ich mache das sehr gerne. Und dann gibt es immer so diesen kleinen Moment, wo ich so ein bisschen realisiere, wie winzig ich eigentlich im Universum bin. Und ich glaube, solche Momente, die helfen uns, demütig zu sein, unseren Stellenwert, unsere Größe im Vergleich zu Gottes Größe zu realisieren. Dass wir uns nicht über andere Menschen und schon gar nicht erst über Gott erheben. Und ich denke, bei Nebukadnezar war es ähnlich, der blickte auch zum Himmel empor und es fiel ihm quasi wie Schuppen von den Augen und er erkannte Gott und er pries seinen Schöpfer und er verherrlichte den, der ewig lebt. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass wir Nebukadnezar im Himmel tatsächlich wiedersehen, aber entscheidend ist, dass wir hier von ihm lernen, wie Umkehr funktioniert. Umkehr und Buße muss ein beständiger Teil unserer Nachfolge sein. Sünde erkennen, Selbsterkenntnis, Buße von der Hochmut, von dem Stolz oder von welcher Sünde auch immer und dann Ehre dem Allerhöchsten. Und das versetzt uns in einen Zustand der Demut. Und jetzt ist ganz spannend, dass Daniel sowohl in Vers 16 als auch in 5, Vers 12 dann, später in Kapitel 5 dann, plötzlich mit seinem hebräischen Namen von nun an genannt wird. Und es ist gut möglich, dass sein Zeugnis, das sich über Jahre gestreckt hat, am Ende auch belohnt worden ist und einer der mächtigsten Menschen mit Nebukadnezar vielleicht wirklich zu Gott umgekehrt ist und sein Königreich nach Gottes Wegen ausgerichtet hat. Ich denke, lasst uns einfach aufeinander Acht geben, dass wir nicht hochmütig werden wie Nebukadnezar, weil das kann auch unsere Gemeinden zerstören. Wenn wir anfangen, uns selber zu wertvoll zu nehmen und nicht die Herrlichkeit Gottes über alles zu achten. Lasst uns einander mutigen, wie Daniel an Gottes Wort festzuhalten und vor allem Zeugen für seine Botschaft zu sein. Amen.